Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich habe als Jude, als liberale Jude immer gehört, der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Und dort habe ich immer Lippenbekenntnis dazu gegeben, ohne viel Gedanken. Ich habe gewusst, das ist eine Reihenfolge, Vater und Sohn. Aber als ich mich im Schrift vertieft, vor allem als Christ, habe ich große Frage, warum diese Isaac? Isaac ist unwichtig. Isaac ist sicherlich nicht mit Josef zu vergleichen. Warum nicht der Gott Abraham, Jakob und Josef? Denn Abraham ist zentral als der Vater der Gläubigen, ob Juden oder Christen. Jakob, Israel in seine Doppelname zeigt die ganze Problematik, die Luther auf einen Satz gebracht, verloren in uns selbst. Das ist der Jakob und gerettet unter den Gnade Jesu, unter den segnenden Händen und der Gottesstreiter Israel, die Ehrenname. Das ist alles zusammengebracht. Und Josef, wer ist wichtiger eigentlich im Alten Testament als Josef? Josef, sagt sogar im Talmud, ist die Vordeutung unseres Messias. Und das ist er sicherlich. Warum dann dieser Isaac? Sogar der große Philosoph und der größte Mathematiker seit Blaise Pascal, vielleicht manche kennen seine Pensée, seine Gedanken, gingen den Tod mit den Worten, nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Nicht Abraham, Israel und Josef, sondern Abraham, Isaac und Jakob. Dieser Isaac hat mich aus einem anderen Grund besonders interessiert, denn mein Großvater mutterlicher Zeit hieß Isaac. Und dieser Isaac, ich war 7 Jahre alt, als er starb. Er war ein sehr ruhig und inniger Mann. Und mein Vaters Vater war immer in den Mittelpunkt gestellt. Der Mann, der nichts gebracht nach Amerika, der Kommunist war zuerst und mitgeplant der russischen Revolution, ein enger Freund von Trotzki, der dann Geld gemacht hat und aufgehört, Kommunist zu sein. Dann, als er Geld hat, war er nur Sozialdemokrat. Das ist eine typische jüdische Änderung. Der ein sehr dynamischer Mann war. Er wurde immer in den Mittelpunkt gestellt. Wer war dieser ruhige Isaac, meine Mutters Vater? Bis eines Tages, als ich suchte ein Nachschlagwerk über mich als moderne Lyriker in unserer Bibliothek, meine Mutter kommt zu mir mit dem wichtigsten Nachschlagwerk für überhaupt für Amerikaner, The Dictionary of National Biography. Und wer fand ich da drinnen? Dieser Isaac, mein Großvater, nicht mein Vaters Vater, sondern mein ruhiger, inniger Mutters Vater, der ein sehr bedeutungsvoller Mann war. Ein Erfinder und sehr ungewöhnlicher Mensch war, den ich kaum kannte. Das war ein zweiter Grund, warum dieser Isaac mich fasziniert hat. Dieser Isaac ist auch sehr interessant, weil er lebt im Schatten von 2 zentralen Menschen. Er lebt im Schatten sein Vater Abraham, der ein überhaupt starker Mann und starke Persönlichkeit und Gründungspersönlichkeit war, und im Schatten seine Frau. Rebekka, das ist für einen Mann eine Herausforderung, im Schatten seiner Frau zu leben. Aber wir wissen heute zum Beispiel in England jetzt, dass Mädchen die gleiche Recht haben zu lernen, dass die Frauen schnell uns überflügelt haben und dass die besten Schüler sind Schülerinnen und nicht Männer. Und wir fangen an zu merken, dass wir Männer nicht die tragende Geschlecht sind, sondern umgekehrt die Frauen. Das habe ich gewusst immer. Denn ich habe 2 ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Das ist für mich keine neue Erkenntnis. Wer ist dieser Isaac? Isaac kommt vor zwischen 1. Mose 21 und 1. Mose 28 als Nachtrag zu dem Geschehen über Abraham und als Vordeutung auf das Geschehen Jakob. Isaac ist keine besondere Persönlichkeit. Und damit sind Sie und auch ich angesprochen. Denn es gibt sehr wenige Abrahams und auch Rebekkas unter uns. Und es gibt sehr viel Isaacs. Isaac ist für uns ein mittelmäßige Person ohne besondere Gaben, die lebt aus der Kraft des Glaubens, die er von seinem Vater irgendwo weitergeführt hat, und der überflügelt ist in was er tut, in das Zentrale, die Segnung von Jakob, er wollte Esau einsegnen, der überflügelt ist von seiner Frau. Das bedeutet, Isaac ist seelsorgerlich vielleicht die wichtigste Person in die ganze Bibel für unsere Gemeinde. Und ich muss sagen, ich schrieb dieses Buch über biblische Gestalten, unser Spiegelbild, mit meiner Frau, die ein sehr wichtiges Buch, meine vielleicht Rebecca, ein sehr wichtiges Buch schrieb über die große zentrale Psychiatre für uns Christen, der große Viktor Frankl, der total vernachlässigt ist in unseren Kreisen. Ich komme mehr dazu später. Das bedeutet, ich wollte mit meiner Frau zusammen ein seelsorgerliches Buch schreiben und deswegen fing ich gleich mit Isaac an. Das ist die erste Gestalt, die ich behandelte, weil er spiegelt 98% unserer Gemeinden. Denn unsere Christen sind meistens mittelmäßige Personen. Ich gehe Land auf und ab und ich sehe die Sache mit sehr klaren Augen. Ich gehe auf und ab durch ganze deutschsprachige Gebiet. Ich bin überkonfessionell als lutherische, jüdische Pietist. Es gibt keine solche Gemeinde. Aber deswegen bin ich abhängig in andere Gemeinden eingeladen. Ich gehe in lutherische, in Baptisten, in Methodisten, in freievangelische. Sie nennen das. Und überall sehe ich eine starke Persönlichkeit. In gute Gemeinde erlebe ich ständig eine herausragende Persönlichkeit. Wenn man Glück hat, zwei. In meiner Gemeinde gab eine, der heißt Hans Sippele, eine herausragende Person, ein ungeheuer kluger Mann, er baut Teil für Mercedes und BMW und sein ganzes Leben lang nur die Gemeinde und Gottes Wort dient. Ohne ihn könnte ich nicht eine Erweckung in Malmsheim erleben, denn es muss Pfarrer und Mitarbeiter. Ohne ihn werde meine Gemeinde innerlich gespaltet sein. Er war der tragende Säule. Er war der Abraham dieser Gemeinde. Die Pfarrer kommen und gehen und er bleibt. Und wer waren die anderen? Die waren alle Isaaks, mehr oder weniger. Zwar gab andere Personen, die etwas mehr als Isaak und weniger als Abraham war. Aber was ich mir vorsehe, sind auch viel Isaaks. Und Isaak steckt in jede von uns. Wenn man muss fragen, was für Problem haben wir Christen, das ist Minderwertigkeitsgefühle. Ich erlebe, und ich rede sehr direkt, ich bin Dichter, die Dichter sind die wahren Psychologen, wir haben die intuitive Sinn, Menschen durchzuschauen. Die meisten Christen fühlen sich etwas überfordert von der Welt, in der wir leben, manchmal sogar von Gottes Wort, die nicht einfach ist. Die sind alltagsdurchschnittliche Menschen, nicht alle, aber die meisten. Sie fühlen sich manchmal überfordert von ihren eigenen Kindern, die an ganz andere Wege gehen. Die sind wir. Wir sind die Isaaks. Die spiegeln Mittelmäßigkeit. Aber die Bibel sagte uns, dass Isaak im Himmel sitzt mit Abraham und mit Jakob. Und die Bibel sieht Isaak nicht als mittelmäßig, sondern als herausragend. Wie ist das zu erklären? Dass sie alle herausragend sind, aber letzten Endes sind wir alle ziemlich mittelmäßig. Denn die Bibel betont nicht äußerliche Intelligenz, Klugheit, Fähigkeit, wichtig zu sein, wichtige Stelle, sondern die Bibel betont Glaube und Gebet. Und ich muss sagen, in meiner Gemeinde gab eine Isaak, sehr deutlich ein Isaak, er war durchschnittlich in die Hauptschule, aber dieser junge Mann hat von Anfang an, die ich ihn kannte, eine besondere Gabe. Ich kann mich erinnern, in die vierte Klasse habe ich gefragt, wie viel beten zu Hause beim Tisch? War nur vier. Er war nicht eine von denen. Und er ging nach Hause und sagte zu seiner Mutter, wir müssen zu Tisch beten. Nicht nur, weil der Pfarrer das sagt, weil Gott das sagt. Und dieser junge Mann, der mittelmäßig war in Intelligenz, in Fähigkeiten, ist so eine Säule unserer Gemeinde geworden. Wegen was? Wegen Gebet, wegen Einsicht. Ich merke das, ich war ein sehr guter Student, ich werde längst Professor für neuere Geschichte und ich merke, dass es gibt Gaben, die mindestens so wichtig sind, sind Intelligenz. Vor allem die Gabe, die von Glauben kommt, von Gebet kommt. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Wir haben in unserer Pfarrergebetsbruderschaft einen Pfarrer, der kommt, der stolz war, dass er dumm war. Können Sie sich vorstellen, ein Pfarrer, der stolz war? Er war stolz, dass er dumm war, hat offen gesagt zu unserer Pfarrergebetsbruderschaft, wir haben kluge Pfarrer in dieser Pfarrergebetsbruderschaft, ich habe die zweitschlechteste Note in Württemberg. Er war stolz darüber, er würde lieber die allerschlechteste, der das aber bestanden hat. Und er kam in eine Gemeinde, merkwürdigerweise, eine ganz liberale Gemeinde, die von einer narzisstischen Vergangenheit geprägt und immer üble Pfarrer gehabt, jetzt liberale Pfarrer, nicht mehr narzisstisch. Niemand weiß, warum er gewählt wurde, denn die Kirchengemeinderat war fast alle moderne. Und sie wählen diese weit unterdurchschnittliche Intelligenz in einen Pfarrer, der alles anders als liberal war. Und was tut dieser Mann? Er fing an zu beten. Ja. Er fing an zu beten und er erlebte eine kleine Erweckung in seiner Gemeinde. Dieser Pfarrer, der, wenn Jaffin dabei war, eine Schriftauslegung, hat immer gesagt, ich habe kein Wort verstanden von dieser Jaffin, ja. Er hat das immer sehr stolz auch gesagt, ja. Aber er fing an zu beten und er erlebte eine kleine Erweckung in seiner Gemeinde. Warum? Weil Glaube und Gebet viel tiefer greift als Intelligenz und Einsicht. Ich gebe alle die Isaaks hier ein gewisser Trost. In Gottes Augen seid ihr wichtiger als die Einsteins und die Plancks, auch wenn die beide eine Glaube gehabt, weil sie an Christus glauben, weil sie beten. Und beten bringt ganz andere Einsichten, wie dieser Pfarrer und wie dieser junge Mann. Es steht, wie gesagt, im Neuen Testament, dass Isaak wird genannt im gleichen Atemzug mit Abraham und mit Israel. Israel, der große Israel, Jakob Israel. Und im Hebräerbrief wird betont, interessanterweise kriegt Isaak besondere Betonung im Neuen Testament, nicht im Alten. Im Alten Testament wird nur über ihn erzählt, aber er wird nicht ausgelegt über die besondere Eigenschaft. Eigentlich kommt er sehr dumm vor. Denn er wollte Esau einsegnen. Und Esau war nicht der geeignete Mann. Warum wollte er Esau einsegnen? Weil Esau ein Jäger war und hat Wildbret gemacht. Und wir Juden haben bekannterweise eine Schwäche für gutes Essen. Und deswegen hat Paulus gesagt, entweder lebt man für Bauch oder für Christus, weil er kennt unsere Schwäche. Paulus ist auch Jude. Aber steht da in Hebräerbrief, weil ein Glauben so stark war, dass aus Glaube sogar der Person segnete, der er glaubte, Esau war. Weil er vorher betete, weil er tiefer glaube, und er tut das Richtige auch gegen seine eigene mittelmäßig oder untermittelmäßig Intelligenz und Einsicht. Das bedeutet, Glaube kann in dieser Hinsicht Wunder bringen. So, wir sehen ihn im Neuen Testament in zwei zentrale Aussagen auf die gleiche Stufe wie der große Abraham und der große und zwiespältige Jakob Israel und über Josef gestellt. Und Josef ist der Vordeuter von Jesus. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Das ist das Faszinierende. Und das soll jeder Isaak hier. Und Isaak steckt in jedem Mensch. Ein bisschen und manchmal viel. Eine ganz andere Sicht ihrer sozusagen Mittelmäßigkeit. Weil das ist nicht mittelmäßig. Mein Freund Manfred Siebald hat ein wunderbares Lied geschrieben, dass wir alle einmalige Geschöpfe sind. Nur die Grundproblem ist, dass heute viel Isaaks wollen mehr als Isaak sein. Der große William Shakespeare, ein großer Christ, hat gesagt, zu dein eigene Ich, deine eigene Person sollst du wahrhaftig bleiben. Ein Isaak soll seine Grenze erkennen und wissen, dass er kein Abraham oder gar Josef ist. Die junge Isaaks heute wollen alles Besondere. Und deswegen sind sie gar nichts. Es ist eine grundlegende Kenntnis der Bibel und der Psychologie, biblische Psychologie, dass ein Mensch, ein reifer Mensch erkennt, wer er ist in seiner Grenze und seiner Möglichkeit. Und wer das nicht kennt, wird unreif und wird leiden an sich sein Leben lang. Und wir leben in einer Zeit von jungen Isaaks, die wollen mehr als Isaak sein. Und das führt denen in eine große Problematik. Isaaks müssen lernen, wer sie sind und ihre eigene Grenze. Now, zum Beispiel, ich habe Leute kommen zu mir und sagen, wie können Sie so viel Vorträge, wie können Sie so viel Bücher? Weil ich schlafe sehr viel, ich habe auch viel ausruhende Zeit und weil ich absolut dumm in vielen Bereichen, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel in praktischen Bereichen. Haben Sie je einen Pfarrer getroffen, der fast mit zwei Hosen gepredigt hat? Ja, das kann nur ein Jaffen passieren. Ja? Eines Tages vor einem Vortrag wagte ich auf und suchte meine Hosen. Und ich fand die nicht, so habe andere Paar angezogen. Und direkt vor meinem Vortrag ging ich auf die kleinste Zimmer und etwas war dazwischen. Das war die erste Paar Hosen, die ich nicht gefunden, ja? Jeder muss lernen, mit sich selber umzugehen und zu wissen, was seine Grenzen sind. Deswegen habe ich eine sehr sensible Frau, das brauche ich, weil ich auch Dichter bin, eine sehr feinfühlige Frau, die absolut praktisch ist, eine unwahrscheinliche Frau. Das ist eine ungewöhnliche Mischung, diese Sensibilität und praktisch. Und sie weiß, was zu tun. Zum Beispiel, wenn ein Licht geht aus und es dunkel ist, dann sage ich, Rosemarie, bitte steh schnell auf, es ist dunkel, tu was. Wir müssen lernen, mit unserer Grenze zu leben und zu wissen, wie das ist. Was bedeutet der Name Isaak? Wissen Sie, Namen haben eine Bedeutung in der Bibel. Und ich habe Probleme mit meinem Namen. David Jaffin, jetzt haben Sie alle gesehen, bedeutet der geliebte Schönheit. Na warum habe ich so einen Namen gekriegt? Ja? Wenn Sie Bilder von mir mit 3 Jahren gesehen, dann würden Sie das wohl verstehen. Ich war die hübscheste Kind der Welt mit 3 Jahren. Nur in den letzten 62 Jahren haben manche Änderungen stattgefunden. Was bedeutet der Name Isaak? Es bedeutet der Lachende. Na, gibt überhaupt was Lustiger an Isaak, der soll geopfert von seinem Vater? Das ist keine lustige Sache. Wer hat aber gelacht? Wer weiß das? Sarah, seine Mutter, gelacht, als sie mit ihm schwanger würde und sagte, die Leute werden mich auslachen, meine Zeit, dass sie Kinder gebären, ist längst vorbei. Und sie lacht. Und wir wissen heute, dass die Zustand der Mutter, als sie schwanger ist, einen mitprägenden Einfluss auf das Kind hat. Ich habe das immer innerlich bewusst sein, aber jetzt hat man das wissenschaftlich bewiesen. Eine Frau, die heroinsüchtig ist, das wird eine Vorbelastung für ihr zukünftiges Kind. Und eine Frau, die sehr ausgeglichen ist, wenn sie schwanger ist, das wird eine Auswirkung, weil das Kind lebt im Mutterleib und erlebt das alles. Und das Lachende geht jetzt mit Sarah und ist übertragen auf Isaak. Wie die tiefe Glaube Abraham zwar nicht geerbt ist, aber doch die Vorbild, sein Vater, der Weg zu einer weitertragenden Glaube in Isaak ist. Jeder von uns muss für Glaube, für Christus entscheiden. Das ist nicht eine geerbte Sache in dieser Sache. Aber wenn wir richtige Eltern haben, die ihr Glaube leben, ihr Liebe zu Christus und Erkenntnis ihrer eigenen Grenze, die Kinder zeigen, das kann sehr viel helfen. Deswegen sage ich immer, bei Traugespräche und bei Taufgespräche, gehen Sie jetzt auf den Knie mit dem Kind im Mutterbauch und beten Sie um Bescheidenheit unter dem Herrn, um Führung. Und zeigen Sie, dass Ihr Kind vorher überhaupt was versteht, als er klein ist. Dass er merkt, dass Sie nicht Gott sind, sondern dass Sie unter ein Gott steht, der allmächtig und barmherzig ist. Und Eltern, die ihr Kinder nur gesetzliche Erziehung, du sollst und du sollst nicht, die verlieren zum guten Teil ihre Kinder. Weil das nicht Evangeliumserziehung. Kinder müssen erzogen zu Grenze, das ist Gesetz, aber aus die Liebe Christi und aus den Demut. Sicher, wir sind nicht immer verantwortlich für unsere Kinder. Die gehen ihr eigenen Weg. Ich muss sagen, die schockierendste Moment mein Leben war, als mein Sohn Andreas mich anrief, Papi, Ich bin jetzt Vater geworden. Der heißt Aaron. Noch eine Gestalt in diesem Buch. Er heißt Aaron Noah. Und du bist jetzt Großvater. Und Papi, ich will so ein guter Vater sein, wie du warst zu mir. Ich könnte nicht glauben, dass mein Sohn, der immer gegen mich rebelliert hat, sowas sagen könnte. So ich ging den nächsten Tag, um mein Gehör zu überprüfen, so, ob ich ein Gehörgerät brauche, ja? Der Lachende. Aber gleichzeitig der Schrecken Isaaks, das ist ein Gottestitel, die unter Christen überhaupt nicht mehr bekannt ist. Wir wollen nur die Liebevolle, der Barmherzige, wir wollen Gott haben, wie wir ihn haben wollen. Der Schrecken Isaaks, und das ist ganz klar, warum so ein Titel steht. Denn Isaak soll geopfert sein. Na, denken wir psychologisch in die Lage, ein Kind, Talmud, hat in Teil Talmud mehrere Gedanken darüber gemacht und wir machen Gedanken. Was steht nicht in der Bibel? In der Bibel ist alles komprimiert, nur auf das Wesentliche. Wie ein Kind sich fühlt, der das Holz trägt auf seinen Rücken, wie Jesus sein Kreuz getragen, eine deutliche, bildliche Vordeutung sogar von Jesu eigenen Opfer, dann geht mit seinem Vater, weiß nicht, was der Vater will und sieht der Vater Feuer machen und merkt, ich bin der, der geopfert wird und dann am Schluss gerettet ist. Das führt zu einem Schrecken. Und die Psychologen lieben solche Themen. Und sie finden immer sowas, auch wenn es nicht zu finden ist, wie irgendein Problem kommt von irgendein Problem in der Kindheit. Das ist alles Unsinn und unpsychologisch. Isaak ist die ausgeglichenste Person überhaupt. Ein ungeheuer Widerspruch für die Psychologen. Die suchen immer was in Kindheit. Das ist nicht der Weg, psychologisch mit Menschen überhaupt umzugehen. Aber das ist, wenn ich über Viktor Frankl später reden, werde ich das erklären. Die finden was, und ich kenne viele Menschen in die psychologisierte Welt von heute, die immer Entschuldigung finden für ihr eigenes Problem in ihrer Erziehung, in was die Eltern falsch gemacht haben. Das ist alles Unsinn. Wir müssen Verantwortung für unsere eigene Person annehmen. Das ist die Zentrum Viktor Frankls Lehre. Als er ging nach Amerika, hat er gesagt, warum nur ein Denkmal, die Freiheitsdenkmal? Wir brauchen ein zweites, die Denkmal der Verantwortung. Und das hat Präsident Bush genau im Angesicht der Terror genau das Gleiche gesagt. Jetzt hören wir auch mit dieser seichte, schwache, selbstzufriedene Gesellschaft, das ist Deutschland heute. Hören wir damit auf, wir sind im Krieg. Und wir sind im Endkrieg gegen der Terror und gegen Islam. Er hat es nicht so in dieser Art ausgedrückt, ich sage das. Ich frage an diese Psychologen, die immer austischen, vor allem Freud, der krank macht, die Freudianer, immer mit den Problemen der Kindheit und man ist immer beschäftigt. Ich habe eine Verwandtin, die 40 Jahre psychoanalysiert wird, weil man geht immer und sie wird immer kranker, weil man sich nur mit sich selbst beschäftigt und das macht krank. Isaak ist gesund und Isaak erlebt einen Schrecken viel schlimmer als vergewaltigt von dem eigenen Vater zu sein. Geopfert, getötet von seinem eigenen Vater. Und er bleibt gesund. Und an diesem Beispiel, psychologisch gesund und ausgeglichen, müssen wir Gedanken machen. Und wir müssen lernen, vorwärts zu schauen. Nicht immer Beschuldigung für andere. Kein Vater oder Mutter hat ihr Kind richtig erzogen nach den Kindern. Deswegen war ich so schockiert, dass mein Sohn das zu mir gesagt hat. Ich habe nur meinen Kopf geschüttelt. Ihr könnt es nicht glauben. Wie gesagt, ich gehe zum Ohrenarzt, meine Hör zu prüfen. Er ist psychologisch intakt, in Ordnung. Sicherlich, wir wissen, dass es Menschen gibt, die viel mehr ertragen kann als andere. Und andere Menschen, die viel weniger ertragen. Wir haben alle Schwäche. Manche beim Hals, mal Spee wie Achilles bei seinen Fersen und manchmal im Gemütsleben. Isaak war jemand, der viel ertragen könnte. Das hat auch mit seiner anscheinend Mittelmäßigkeit zu tun. Er war keine dynamische Gestalt, keine besondere geprägte Persönlichkeit. Das ist faszinierend, genau zu schauen an die vierfachen Segen Abrahams, die grundlegend ist für die ganze Geschichte Israel. Der erste Vortrag, den ich je gehalten habe, war für die Öffnung einer Gemeindezentrum in Sindelfingen, die vierfachen Segen Abrahams, die Geschichte Israels. Das war 1979. die vierfachen Segen. Die Christen meistens kennen nur eine. Und wenn sie das nur die eine kennen, dann verstehen sie diese eine nicht. Denn die eine ist umrahmt von zentralen Aussagen, die mit die messianische Verheißung zu tun hat. Land, große Volk, wer Israel segnet, wird gesegnet, wer Israel verflucht, wird verflucht. Warum diese andere? Die hängen ganz mit der messianischen Erwartung. Weil nur wenn Israel im Land ist, kann der Messias kommen. Er ist gekommen das erste Mal und er kommt jetzt zu unserer Zeit. Niemand weiß Tage oder Stunde, als Israel im Land ist. Und Israel muss ein großes Volk sein, zu überleben die schreckliche Unterdrückung. Sie haben vorher einen sehr guten Redner hier gehabt, die über Esther gesprochen hat, sinnbildlich für die Geschichte Israels. Wir sind nicht groß im Sinne, ein Volk so wie die Amerikaner oder Russen, die sowieso eine Mischung von allen Völkern sind, sondern wir sind groß durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Das bedeutet, wir waren immer ein kleines Volk. Heute sind wir das auch. Aber unsere Geschichte ist uralt. Als die Germanen in Tacitus geschrieben, als sie im Schlamm gewühlt, wie Tacitus beschreibt, war Israel ein altes Volk. Groß in dieser sind doch die Zeit. Und man sagt böse oder positive Weise, wenn es ein Jude gibt, ist es wie 10 Menschen. Und wenn es 10 Jude gibt, wie 100, weil wir sehr laut sind und wir sagen unser Standpunkt und wir haben so eine Auswirkung für Gute und für Schlechten. Und Segen und Fluch. Das ist interessanterweise, wer Israel segnet, wird gesegnet. Mein Großvater hat seine Einbürgerung in den Vereinigten Staaten an der Wand gehängt. Denn er war weg von den Pogroms in Osteuropa. Viele Juden haben so regiert. Und dann kriegt er einen Enkelsohn, der geht zurück, gerade nach Deutschland, 16 Jahre nach Auschwitz, um ein lutherischer Pfarrer zu sein. Und Luther am Ende seines Lebens war schrecklicherweise ein Antisemit. Die Juden und die Lügen, 1543, die von Luther stammt, weil die Juden sich nicht bekehrt, weil er ein falsches Verständnis von Römer 11, er hat geglaubt, wir müssen alle Juden bekehren und dann kommt Jesus wieder. Der, der Israel bekehrt, wird Jesus sein in seiner Wiederkunft, wie das steht deutlich in der Bibel. Aber Luther hat das nicht verstanden. Es gibt große Menschen, die nicht verstanden und kleine Menschen, die manchmal mehr verstehen. Was fehlt, ist die Segen und Fluch. Aber alles, was zu die messianische Verheißung, großes Volk durch die Jahrhunderte, trotz Verfolgung und das Land ist zentral. Auch am Ende der Tag, das Land ist zentral. Das steht bei der Verheißung, die Segnung Abraham, die auch zu Isaak kommt. Warum nicht Josef? Als ich mein Josef-Buch schrieb, habe ich überlegt, warum nicht Josef? Abraham, Jakob, Israel, Josef. Denn Josef hat mit Land nichts zu tun. Er geht weg von dem Land. Er hat nicht mit Land zu tun und die Landsegnung ist zentral um die messianische Verheißung. Wenn, wie gesagt, nur wenn Israel im Land ist, kann der Messias kommen. Das war die Erstankunft und Israel ist jetzt im Land gekommen durch die schrecklichste Leiden unserer Geschichte, dem Dritten Reich. Und genau 3 Jahre nach dem Ende des sogenannten Dritten Reich, Mai 1945, nein 1948, ist der vormessianische Israel gegründet worden. Mit die Zehnte. Die Propheten, 6 Propheten sagen, am Ende der Tage kehren wir zurück. Die Zehnte wird zurück, die Reste. 6 Millionen sind vergast, das wissen wir jetzt aus russischer Quelle, das nicht 4 oder 5, sondern 6 Millionen, 600.000 gründen die vormessianische Stadt Israel. Gott arbeitet sehr genau in solche Sachen. In diesem Sinn ist Isaak viel wichtiger als Josef. In Talmud steht sogar, dass ein Leben im Land Israels so wichtig ist, wie die Erfüllung aller Gebote. So wichtig ist dieses Land. Man kann sagen, wie bei uns Christen, die Glaube an Jesus Christus ist wichtiger als alle Güter dieser Welt. Land ist sehr zentral und das Volk ist zurück im Land gekommen. Und wie ich beim Tisch gesagt, das ist mir plötzlich im Kopf das erste Mal gekommen. Wir Juden haben immer versucht, weg von der Ghetto in Osteuropa. Und wir haben ein neues Ghetto in Israel. Ein Ghetto innerhalb der Welt. Wir sind ghettoisiert. Die ganze Völkergemeinde ist gegen uns, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, bis jetzt. Und wir leben in ein neues Ghetto. So schlimm, dass Abba Eben hat gesagt, wenn die 10 Gebote für die UNO gebracht wird, wird sie sofort abgelehnt, weil sie aus Israel kommen. Und was erleben wir in Deutschland heute? Die Glaube an die UNO. Wissen Sie, wer der Chef der Menschenrechtsorganisation ist in der UNO? Von Libyen, wo es kein Menschenrecht gibt. Wissen Sie, dass über 3/4 der Staaten in die sogenannte Weltgemeinschaft sind entweder islamisch, Diktatoren oder Kommunisten und dass es eine kleine Gruppe gibt, die demokratisch und noch kleine, die von Glaubens eine gewisse Prägung haben. Und wir rufen immer für die Welt und gegen Amerika, die ein christliches Land ist. Ich bin keine Patriot, ich lebe hier in Deutschland, ich bin keine, die mit einer Fahne das. Aber ich bin Amerikaner geblieben und ich bin froh darüber. Denn die Herrschaft unter Amerika-Regie ist eine Herrschaft um ein demokratischer Staat. Sicher mit großen egoistischen Problemen. Sicher marktkorrumpiert und vollkommen marktkorrumpiert vollkommen. Und ich weiß sehr über diese Gefahren. Aber die Deutschen leben total verirrt und auch die Christen. Gegen Bush, der ein grundsätzlicher Christ ist. Gegen den Krieg in Irak, wo dieser Saddam Hussein hat ständig gesagt, ich zerstöre Israel. Und die Christen glauben, was sie in die Zeitung und was ihre Bundeskanzler ihnen vorbringt, die nicht erlaubt, unter den Eid unter Gott eingeführt zu werden. Ich hoffe, dass Präsident Bush einen Tag unser Bundeskanzler hier zu einer Gebetsgemeinschaft in Washington einlädt. Denn er hält immer Gebetsgemeinschaft vor Kabinettssitzungen und vor überhaupt eine Entscheidung. Und da redet man nur über diesen bösen Präsident. Was für ein verirrtes Volk sind wir hier in Deutschland. Ein Mann, der will gegen Abtreibung vorgehen. Ein Mann, der Israel schützen wird. Ein Mann, der grundsätzlich christlich ist. Und wir als evangelikale Christen sind gegen ihn. Entschuldigung, dass ich politisch rede. Meine Frau sagt, rede nicht politisch, David. Aber wir haben mit einem Politikum zu tun und das ist Israel. Und das hat auch mit Isaac zu tun. Er ist im Lande. Josef nicht. Das psychologische Urteil der Bibel über Menschen kommt nie von Intelligenz. Kommt nie von besonderen Einsichten. Wie der große jüdisch-christliche Dichter Josef Roth. Wer kennt Josef Roth? Hier, Brodetzky-Marsch, eine der unterschätzten von den großen Dichtern. Er sagt, Gott braucht nicht Genien. Er war einer. Zwar, er brauchte Paulus. Er brauchte nicht nur Fische. Aber er hat 12 Fische und einen Paulus. Kann man sagen, 12 Isaaks und ein Abraham. Das psychologische Urteil Urteil der Bibel ist immer von Glauben her. Und das ist ein guter und zentraler Kenntnis für uns Isaaks, uns mittelmäßige Menschen. Wir sind für Gott wichtiger als die Einsteins. Ich wiederhole das, dass wir in sein Reich sitzen und sein Reich sitzen in eine sehr vornehme Stelle, wegen Glauben. Und Sie erleben, denn die meisten von Ihnen sind in die ältere Generation, wie die Glaube nachlässt, wie die Kinder andere Wege gehen. Und Sie erleben die Endzeit. Wir sind ein kleiner Schar geworden. Aber wissen Sie, dass das Zeichen des Ende ist im Kommen? Und das hat auch mit der Problematik Deutschlands zu tun. Und Europa überhaupt. Denn Europa steht gegen Israel. Und Europa war nie freundlich zu uns. Vor allem jetzt nicht die Franzosen und Belgier. Ich sage meiner Frau immer, wir sind in die Lage, wie die Juden immer waren. Eine kleine Minderheit, belächelt von der Welt, innerlich unsicher, aber allein ausgewiesen Gottes Liebe und Gnade. Das ist eine Strafe, weil wir nichts oder wenig für Israel getan hat, und gleichzeitig in die Strafe ist das Gnade. Gottes Gericht und Gottes Gnade sind nichts zu trennen. denken Sie das, wenn Sie sehen, der Schwund der christlichen Substanz hier in Deutschland, in Amerika ist das ganz und gar nicht der Fall. Aber hier ist das der Fall. Denken Sie, das hat mit einem Segen zu tun, nicht nur mit einem Fluch. Der Gnade Gottes. Denn wer ist Jesus? Jesus ist der Welt ausgeliefert. Jesus wird nie zur Welt geworden. Und wir sind die Welt genauso ausgeliefert. Die Welt der Medien, der Welt der Lustgemeinschaft, in der Deutschland jetzt lebt. Und wir sind ein kleiner Schar. Und das ist Christi Nachfolge. Und wir rufen nach der Welt, nach den UNO, ohne zu verstehen, dass die Welt immer negativ in der Bibel ist. Ich habe einmal in ein Gedicht, das in England gedruckt war, das Problem bei der Kirche ist ihre Jüdischkeit verloren, ist ihre Jiddischkeit, habe ich das ausgedruckt, ist verloren gegangen, weil die Kirchen wollen zur Welt werden. Und das ist gegen Christus, das ist nicht nur der römisch-katholische, das ist genauso die EKD. Jesus ist nie zur Welt geworden, er ist von der Welt verfolgt und ausgeliefert. Und ich hoffe und bete, dass er euch die Kraft gibt, die große Kraft in die kleine Mensch, die wir alle sind, der Kraft des Gebet und des Glauben in Isaak. Denken wir, dass Isaaks Denken, Isaaks Tun steht immer im Schatten von Abraham. Um meines Knechten Abrahams Willen will ich dich segnen. Nicht wegen sich selber, sondern wegen sein Vater. Hier haben wir mit Noach eine sehr zentrale Problematik zu tun, der starke Vater. Ich kann darüber reden, ich habe einen sehr starken Vater, er hat auch einen sehr starken Vater und ich glaube, mein Sohn hat einen relativ starken Vater auch. Das läuft in die Familie. Was tut ein Sohn mit einem sehr starken Vater? Mein Vater war ein sehr bekannter Jurist. Er hat eine Firma gegründet, er hat Gaben, die andere Juristen nicht hat, er hat Zusammenhänge gesehen, die andere nicht gesehen hat und Firmen in die Weltwirtschaftskrise aus ihrer Not geholfen. Und er wollte mich als sein Nachfolger. Und wenn ich seine Nachfolger werde, werde ich nicht ich sein. Ich werde sein Sohn und nicht meine eigene Person. Und ich ging weg, in jedem Sinne des Wortes. Erstmal wollte ich kein Jurist, zweitens wollte ich kein guter Jurist sein. Drittens wollte ich nicht im Schatten meines Vaters und mein Onkel, der unter ihm arbeitet, sagt, Gott sei Dank bist du weg von deinem Vater geworden. Mein Onkel war sein Außenminister, hat unter meinem Vater gearbeitet und dann ist mit ihm gebrochen. Ich weiß, was das ist, einen starken Vater zu haben. Mein Vater hat auch einen starken Vater und ich fürchte meinen Sohn auch. Was ist dieses Problem der starke Vater? Wenn man einen starken Vater hat, Gott will, dass wir unsere eigenen Wege finden. Eltern, die halten an ihre Kinder, nach ihren eigenen Wünschen, haben eine Neigung, die Kinder zu erwürgen durch ihre eigene Person. Jeder Mensch ist ein Originaler, oder sollte, sagt Manfred Siebald, singt Manfred Siebald. Isaak ist in dieser sehr merkwürdigen Lage, dass er seinen eigenen Weg geht, trotz die Abhängigkeit von Abraham. Es ist nicht eine Isaak, die geht einen ganz anderen Weg, sondern er lebt aus der Kraft des Glaubens Abraham, aber ist total anders als Abraham. Er hat seine eigene Art, seinen eigenen Weg. Er ist keine starke Person. Aber er hat nicht der größte Pietist Spener gesagt, ich stehe auf die Schulter von Riesen, Martin Luther, deswegen habe ich einen weiten Blick. Isaak steht auch auf die Schulter von einem Riese Abraham. Er hat eine ganz andere Persönlichkeit. Trotz dieser Schreck am Anfang. Ein sehr ausgeglichen und kein sehr kluger Mann. Aber was er hat von Abraham, wo die Kontinuität ist im Glauben und Gebet. Und das ist das Zentrale. Und damit hat er seine eigene persönliche Wege gefunden. Dazu, wir haben mit einem zweiten Problem. Isaak, und das spricht manche von euch an. Manche von euch haben Frauen, die intelligenter sind als euch. Frauen, die euch rum um die Nase führen. Die Frauen tun das sowieso, aber das ist, hat nicht unbedingt mit Intelligenz zu tun. Meine Mutter hat mir erzählt über eine Frau in unserem Ort, die heißt Lily Port. Sie ist ein wienerische Juden, die gerettet war im Dritten Reich. Und sie heiratet einen Mann, der hat gesagt, ich werde nie Reisen machen. Ich werde nie mit Kultur beschäftigen. Ich werde nie dieses, und die Frau, die er heiratet, stand für alles, was er nie machen würde. Und was ist passiert? Er macht das alles um seine Frau's Willen. Die Macht der Frauen sollen wir Männer bewusst machen. Die sind die stärkere Geschlecht. Wissen Sie, wer das am tiefsten verstanden? Das war Lukas Cranach. In einer seiner größten Darstellungen, er hat ständig den Sündenfall gemalt. Ich würde gerne einmal ein Buch herausgeben, nur über den Sündenfall von Cranach. Weil er zeigt immer anderes bei jedem Bild. In die Uffizi, in sein Meisterwerk in Florenz, sieht man Adam und Eva so. Eva ist die selbstbewusste, verführerische und machtbewusste Frau. Man sieht das in ihr Gesicht, in ihr Finger. Sie guckt ihn, ich will nicht sie angucken. Sie guckte Adam an. Und wer ist Adam? Adam ist die unschuldige deutsche Jüngling. Ja, sie guckt ihn an, nimm! Und was kann Adam anders tun? Er nimmt. Ja? Der Cranach hat in ein anderer, das ist faszinierend, wie Cranach immer dieses Bild, immer wieder in Dresden. Ich mag ständig Kunstführung, Kunst als Verkündiger, ich glaube, ich habe hier auch einmal gemacht. Da gibt eine Darstellung, die faszinierend. Beide haben den Obst in Hand, Adam und Eva. Warum tut er das? Denn es gibt nur ein Obst, die genommen. Zu zeigen, dass Adam genauso schuldig ist und keine Ausrede finden. Genauso schuldig ist wie Eva. Wie ist das zu leben mit einer überklugen Frau, der stärkeren Persönlichkeit? Wir haben in meiner Gemeinde, und es ist niemand hier in meiner Gemeinde, so ich kann diese Geschichte erzählen, eine Frau, die sehr hochbegabt ist. Sie hat eine sehr hohe Stelle, sie hat einen ganz tiefen Glaube. Und sie hat einen sehr mittelmäßigen Mann geheiratet. Sie ist bildungsgemäß, kulturgemäß und vor allem glaubensgemäß hoch überlegen über ihr Mann. Aber sie hat eine gute Ehe. Wie ist das zu erklären? Nur Gott weiß, wie das zu erklären ist. Ich glaube, dass sie sieht andere Fähigkeiten in diesem Mann und betonte diese Fähigkeiten, so dass der Mann nicht Minderwertigkeitsgefühle hat. In einer Ehe, ob der Mann hoch überlegen über die Frau oder umgekehrt, ich bin froh, denn ich glaube, wir sind ziemlich gleich mit meiner Frau und ich. Aber in einer Ehe, wo eine wirklich deutlich die Intelligente, der Bestimmende und so weiter, diese Person muss immer die besondere Stärke des anderen aussuchen. Und die Tatsache ist, dass es gibt solche besondere Stärke. Das bedeutet, es könnte sein, dass dieser Mann viel mitmenschlicher ist. Dass er viel besser als Vater, als sie ist, als Mutter. Alle mögliche Sachen. Und das ist sehr zentral in die Ehe. Wenn Sie wissen, dass Sie die bestimmende Person in Ihrer Ehe, und jede Frau weiß das, und jeder Mann weiß das auch, dann sollen Sie, wenn Sie wollen, eine gute Ehe, das nie die andere vorenthalten. Schau mal, alle meine Gaben und so weiter, sondern genau das Gegenteil. Auszusuchen, die Besondere an das Andere. Und in manchen Hinsichten könnte das Besondere viel wichtiger sein. Wie in dem Beispiel Isaac. Isaac hat ein tiefer Glaube. Rebecca ist sonderlich klug, aber sie geht zu weit in die Methoden, die sie benutzt. Und was ist die Methoden Isaac? Zu beten. Und wie steht im Neuen Testament? Durch sein Gebet, vor der Segen, hat er die Richtige gesegnet. Nicht wegen der Täuschung. Von Rebecca, die überklug und falsche Mittel benutzt, sondern wegen des Gebets. Und das spricht Bände. Er war, wie Abraham, ein Fremdling im eigenen Land. Und das ist eine sehr interessante Aussage für uns. Sind wir Fremdling hier in Deutschland? Es steht, dass wir die Wandervolk Gottes, ich bin zweifach ein Wandervolk, ich bin Jude und ich bin Christ. Und ich wandere ständig, ich komme gerade von New York und ich bin ständig unterwegs. Aber merken wir, dass wir fremd hier sind. Dass diese Welt nicht unsere Welt ist. Und das geht nochmal mit diesem Begriff Welt, UNO, Welt. Ich glaube, wenn wir wirklich tiefe Christen sind, wir merken, dass wir fremdartig sind, wie wir Juden das immer bemerken. Wir können das nicht verstecken. Wir sind anders. Und wir Christen sind genauso anders. Und wir haben keine bleibende Stadt hier. Und Abraham und Isaac sind auch darüber bewusst sein. Und das war die große Problem im Dritten Reich, wo viel gesagt, wir sind Deutsche. Und das Christentum wurde zweitrangig und damit ausgeblendet. Wir leben am Ende der Tage. Wir müssen wissen, wer wir sind und zu wem wir gehören. Wir gehören nicht die Bundesrepublik Deutschland oder das Großdeutschland von heute, sondern wir gehören Jesus von Nazareth. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen. Wir gehören nicht Kirche, sondern wir gehören Christus. Wir können Christus gehören innerhalb der Kirche, aber die erste Zentrale ist Christus. Denn die Kirche versagt, wie die Synagoge versagt. Wir können in die Kirche bleiben, wenn wir wollen. Ich bin lutherischer Pfarrer, aber ich betrachte mich nicht als ein Kirchenmann. Ich betrachte mich als ein Jesu berufen. Augustin und Luther haben beide betont, es gibt zwei Kirchen. Die äußerliche Kirche, die fleischliche, und das sind alle Kirchen, und die Kirche im Geist. Und die Kirche im Geist sind die wahre Gläubige innerhalb aller Kirchen. Ich bin viel mehr zu Hause mit einem katholischen Freund, der einen tiefen Glauben an Jesus hat, als mit einem lauer evangelischen. Aber viel mehr zu Hause. Das sprengt Konfession. Das ist nicht Ökumene in Fleisch, sondern Ökumene in Geist. Haben Sie verstanden? Denn im Himmelreich, wer war das, der gesagt hat, ich glaube, das war Windelschefbuch, hat gesagt, im Himmelreich werden wir uns sehr überraschen, wer neben uns sitzt, wenn wir so weit kommen. Es könnte ein Schwarzer von irgendeiner äthiopischen Kirche, es könnte ein Katholik, einer aus der Ostkirche. Denn Jesus ist mehr als jede Konfession. Unsere erste Identität ist Christus. Christus und sein Wort. Luther hat nicht die heilige Kirche im Mittelpunkt. Allein Jesus, allein den Heiligen Schrift, allein aus Gnade durch Glaube. Um das geht es. Bei Isaac auch hat er die Schwäche Abrahams übernommen. Seine hübsche Frau Rebekka hat er für seine Schwester ausgegeben. Denken wir, das gleiche Problem war sogar bei dem großen Samuel, der gewählt ist wegen der Verfehlung Eli. Samuel war genauso schlimm mit seinen Kindern wie Eli. Haben Sie das gewusst? Seine Kinder sind abseits in Beerzeba, ein Ort, wo Jesus nie war, ganz tief im Süden. Und sie waren kein guter Priester und er hat den nicht richtig erzogen. Die Problem der Väter, manchmal gehen weiter auf die Kinder. Nicht bis in vierten Glied nach Ezekiel 18, aber manchmal gibt das. Das bedeutet, in seiner Mittelmäßigkeit sind auch seine Schwächen, nicht nur seine Stärke. Die Streit der Knechte bei Isaac ist genauso wie bei Abraham gehandelt. Isaac entschied sich in dieser Frage auf eine ähnliche Art. Er zog einfach weg und suchte Ort, wo er keinen Streit gab. Sie wissen, wie Abraham und Lots Knechte streiten? Ja, und sie trennen sich. Diese Thema des Trennung des Volkes, wie zum Beispiel Jakob, als er glaubt, dass Esau ihn umbringen wird und er trennt das Volk, ist ein Grundmotiv Juden durch die ganze Bibel und nach biblischer Zeit. Wenn wir alle im einen Ort sind, kann unser Feinde uns alle auf einmal umbringen. Deswegen hat Gott uns in alle Völker gebracht werden, nicht nur als Strafe, sondern auch als Schutz, dass wenn ein Adolf Hitler wollte uns alle umbringen, ich war und habe Tennis gespielt und ich habe ein schlechtes Gewissen darüber in Scarsdale, New York. Ein Wohlstandskind und spielt Tennis, als mein Volk umgebracht wird. Hitler könnte mir, ich war bestimmt auf seiner Liste, wenn Amerika erobert. Aber das hat er nicht. Ein Drittel der Weltjudentum hat er umgebracht. Diese Trennung des Volkes, wie bei Isaac, wie bei Abraham, ist ein Bild. Und vor allem bei Jakob, als Esau ihn verfolgt, in zwei Gruppen, ist ein Weg, den Gott benutzt hat, sein Volk zu schützen gegen einen Feind, der alle Juden umbringen wollte. Und deswegen, und ich ende dieses Thema mit einer zentralen Problematik. Als ich in Israel war, habe ich zu den Juden gesagt, Zionismus, die Glaube, dass alle Juden in Israel gehört, ist ein messianischer Wagnis. Denn wenn alle Juden in Israel wohnen, dann kann die Feind alle Juden auf einmal erlöschen. Zionismus ist ein messianischer Wagnis. Und die Bevölkerung Israel nimmt zu und zu. Nur in zwei Länder gibt das, in Deutschland und in Israel. Ich habe ein Gedicht, das jetzt veröffentlicht wird in England, über die Juden, die zurückkommen nach Deutschland. Wir haben das letzte Wort gegen Hitler. Er wollte Juden alle umbringen. Und wir mehren uns hier in die nachhitleristische Deutschland. Die Endlösung haben wir, nicht Hitler. Das bedeutet, wir bleiben hier. Und gleichzeitig die Rückkehr nach Israel. Die sind die zwei Länder, wo Juden sich mehren in dieser Welt. Die kommen von Argentinien, von Ukraine und Russland nach Deutschland und nach Israel. Und dieser Wagnis der Zionismus ist ein messianischer Wagnis. Denn der Herr wird bald kommen und er kommt gewaltig. Und das ist ein Satz, der für die friedensliebende Deutsche und Europäer ein großer Wagnis ist. Er kommt gewaltig. Israels Feinde zu zerstören, Israel zu taufen. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über das ganze Volk Israel. Und das ist das Volk, nicht von Abraham, Israel und Josef, sondern das Volk von Abraham, Isaac und Jakob. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, du siehst die viel Isaaks unter uns, und Isaak steckt in jede von uns. Lerne uns zufrieden im wahrsten biblischen Sinn, glücklich zu sein, dass du uns so geschaffen hast. Uns anzunehmen, wer wir sind, und nicht zu wünschen, anders zu sein, nicht zu wünschen, ein Abraham zu sein, wenn wir ein Isaak sind. Denn wir wissen, du willst, dass wir treu sind, so wie du uns geschaffen hast. Und vor allem, dass wir treu zu dir sind. Für die Isaaks wie für die Abrahams. Denn in die Treue zu dir, in die Treue im Gebet, ist der Weg deine Schutz und Führung in dieser so unruhige, endzeitliche Welt. Ja, dein Ruhe ist in dir. Und wir sehen das in Isaak, der so was Schreckliches erlebt hat als Kind und trotzdem in Ruhe ein ruhiger und ausgeglichener Mensch war, weil er lebt aus deiner Gnade und deiner Führung in Gebet und Glaube. Amen.